Ja, guten Morgen. Hatte ich ja eben auch schon gesagt. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, als ich wie lange das her ist, dass ich das letzte Mal hier war. Es müssten jetzt zwischen 1 oder 2 Jahren sein. Aber ich war schon mal hier mit einer etwas anderen Gruppe. Aber trotzdem haben sich die Geschwister dazu bereit erklärt, mitzukommen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich nicht alleine hier bin. Und ich freue mich oder wir freuen uns, dass wir mit euch gemeinsam diese Zeit hier verbringen können, dass wir auch nach dem Gottesdienst noch in Austausch gehen können und danken auch vor allem für die Einladung. Und natürlich hatten wir einen kleinen Weg hinter uns heute Morgen. Es war noch dunkel und ich bin sehr dankbar dafür, dass die Worte heute schon genannt wurden. Man sieht überall, es leuchtet, die Lichter gehen an. Früher, als man eigentlich möchte. Der Tag wird immer kürzer, die Dunkelheit wird immer länger und so werden die Häuser geschmückt, die Kerzen werden angezündet. Vielleicht sind das heutzutage mehr elektrische Kerzen als echte Kerzen. Aber trotzdem merkt man überall, die Lichter gehen an und es leuchtet. Und ja, so sind wir hier hin auf dem Weg gewesen und man konnte so leicht den Sonnenaufgang sehen und es wurde immer heller. Und jetzt genießen wir den Sonnenschein, auch wenn es draußen Minustemperaturen sind. Aber wir freuen uns auch über dieses Wetter und danken auch dafür, dass wir bewahrt wurden auf dem Weg hierher. Ja, ich bringe auch herzliche und liebe Grüße aus Raden mit. Hatte ich jetzt vorhin nicht erwähnt, aber von dieser Stelle auf jeden Fall ganz liebe Grüße aus unserer Gemeinde aus Raden. Und ja, wir freuen uns natürlich, dass wir auch hier den Kontakt haben und uns auch regelmäßig sehen dürfen. Das passt auch ganz gut, das Thema Licht. Vor etwa 2 Wochen hatte ich die Predigt bei uns in der Gemeinde schon gehabt. Und ich hoffe, dass es für die Leute von uns jetzt nicht langweilig wird. Aber ich habe nichts gefunden in der Bibel, wo es heißt, dass man das Gleiche nicht nochmal sagen darf. Deswegen ist es vielleicht für die einen hier eine Wiederholung. Aber trotzdem hoffe ich, dass wir auch etwas mitnehmen können. Das Thema heißt das Leben im Licht. Vor etwa 20 Jahren, im Sommer, also etwas anders als heute, im Sommer 2003, da kommt es in den nördlichen Teilen der USA und in Kanada zu einem großflächigen Stromausfall. Und aufgrund eines vermeidbaren Fehlers fallen sämtliche Energieversorger innerhalb von wenigen Minuten aus. Von jetzt auf gleich stecken hunderte Menschen in Fahrstühlen fest, Züge und U-Bahn bleiben stehen, Ampeln fallen aus, der Straßenverkehr versinkt im Chaos. Krankenhäuser, Flughäfen müssen auf Notstromversorgung umschalten und in etwa 50 Millionen Menschen sind von dieser Lage, von diesem Stromausfall betroffen und sie haben tagelang keinen Strom mehr. Mehrere Städte, darunter auch Großstädte wie New York und Toronto, stehen nachts völlig im Dunkeln. Die Lichter sind aus, nur noch Finsternis. Ohne Licht herrscht Chaos. Es soll jetzt nicht um Strom gehen heute, oder Stromausfälle, auch wenn dieses Thema vielleicht aktueller ist denn je. Ja, jeder muss jetzt irgendwie schauen, wie das mit der Stromversorgung aussieht. Die Preise steigen, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es soll vielmehr um das Licht gehen oder auch um den Kontrast von Licht und Finsternis. Es sind zwei Gegensätze, die sich wie Tag und Nacht unterscheiden. Tagsüber, so wie jetzt, haben wir es schön hell. Die Sonne scheint und bringt Licht. Nachts überwiegt die Dunkelheit und man muss sich mit Lichtern begnügen, die Licht bringen oder Licht spenden. Wir wollen heute einen Text betrachten, der genau von diesen eindeutigen Unterschieden spricht, Licht und Finsternis. Ich lese einmal einen Abschnitt aus 1. Johannes Kapitel 1, die ersten 5 Verse. 1. Johannes Kapitel 1, die ersten 5 Verse. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir den Anfang dieses Textes betrachten, dann sollte uns auffallen, dass dieser Anfang sehr ähnlich ist zu einer gewissen Parallelstelle. Dieser Anfang des Briefes sollte uns bekannt vorkommen, oder nicht? Im Johannesevangelium, Kapitel 1, auch von Anfang, da lese ich auch einmal die ersten 5 Verse, Johannesevangelium, Kapitel 1, da heißt es: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Der Apostel Johannes stellt hier etwas an den Anfang seines Briefes, was am Anfang der Weltgeschichte bereits da war. Bevor unsere Welt gemacht wurde, geschaffen wurde, war etwas schon da. Etwas, das nicht von sichtbarer oder greifbarer Geschichte abhängig ist. Und es ist auch niemand Geringeres als der lebendige Gott selbst. Er selbst, Gott selbst, ist das Wort, und er personifiziert sich auch in dem Wort. Wir lesen weiter und merken, dass von Jesus Christus die Rede ist, der aus dem Himmel in diese Welt kam. Jesus wird hier Wort genannt, aber auch Licht oder Leben der Menschen. Und auf diese Gedanken nimmt Johannes noch einmal Bezug. Ja, das hat er in dem Johannesevangelium geschrieben, und hier nimmt er in seinem Brief nochmal Bezug darauf, wenn er diesen Brief schreibt. Und er schreibt ihn an Menschen, die er wahrscheinlich selber noch gar nicht kennengelernt hat. Vielleicht kennt er diese Menschen persönlich noch gar nicht. So klingt es hier zumindest. Und er schreibt ihn an Menschen, oder möchte von diesen Menschen, dass sie auch in seinen Kreis der Gemeinschaft mit einbezogen werden. Das ist sein Wunsch in diesem Brief. Und wir gehen darauf gleich nochmal genauer ein. Der erste Vers lautet: Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Wie gesagt, aus dem Zusammenhang mit dem Johannesevangelium wissen wir, dass Jesus dieses Wort des Lebens ist. Und Johannes selbst hat Jesus gehört. Er hat ihn gesehen und hat ihn auch mit seinen eigenen Händen berührt. Und mit diesem menschgewordenen Wort Gottes, mit Gott selbst, hat Johannes zusammen mit den anderen Jüngern und einigen anderen Menschen auch Gemeinschaft gehabt. Und jetzt schreibt er hier nicht nur von irgendeiner Sache oder von irgendeinem Gegenstand, sondern er schreibt vom Wort des Lebens. Johannes spricht also von einer, spricht nicht von einer Sache oder von einem Gegenstand, sondern er spricht von einer Person und schiebt jetzt in dem zweiten Vers noch eine nähere Beschreibung ein. Also quasi in Gedankenstrichen fügt er hier noch etwas ein, was das Leben, dieses Wort des Lebens, näher beschreibt. Vers 2: Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Dieses Leben, also Jesus, ist erschienen und wurde sichtbar. Jesus war für die Menschen vorher im Geist unsichtbar. Und jetzt kommt Jesus auf die Welt und wird als Mensch sichtbar. Und diesen, Johannes schreibt, diesen Jesus haben sie gesehen und bekennen. Sie bezeugen auch wovon sie selbst überzeugt worden sind. Also ist dieser Brief ein Bericht von dem, was sie bei und mit Jesus erlebt haben. Und weiter sagt der Text, dass Jesus selbst das ewige Leben ist und eins mit dem Vater ist. Und das ist enorm wichtig zu verstehen. Jesus ist das ewige Leben und er ist eins mit dem Vater. Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, es geht immer noch um das Wort des Lebens, also Jesus. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Warum? Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Was die Jünger damals gesehen und von Jesus gehört haben, das berichtet Johannes hier nochmal den Empfängern dieses Briefes. Warum? Haben wir eben gelesen, damit sie auch Gemeinschaft mit ihm haben oder mit ihnen haben. Er schreibt ja von uns. Und hier wird deutlich gemacht, wie Gemeinschaft unter Christen entsteht. Was macht Gemeinschaft unter Christen wertvoll? Was ist das Element, das unserem Zusammensein heute hier, auch wenn wir hier zu Gast sind, aber was ist das Element, das unserem Zusammensein als Gemeinschaft einen Sinn gibt oder den Sinn gibt? Und das ist unsere Verbindung zu Gott, meine persönliche Verbindung zu Gott. Wenn diese Verbindung zu Gott fehlt, dann haben wir keine richtige Gemeinschaft. Meine Beziehung zu Gott prägt die Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen. Gemeinschaft unter Christen ist die Fortsetzung der persönlichen Beziehung oder der persönlichen Gemeinschaft mit Gott im Stillen. Ich selbst habe Gemeinschaft mit Gott. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier unter Christen bin, dann setze ich diese persönliche Beziehung zu Gott, diese persönliche Gemeinschaft, die ich mit Gott habe, setze ich hier fort mit anderen Christen, die auch diese Gemeinschaft mit Gott persönlich haben. Wenn wir im Stillen Gemeinschaft mit Gott haben, jeder persönlich für sich, dann hören wir dort auf Gottes Stimme, indem wir sein Wort lesen und auch mit ihm reden im Gebet. Wenn das fehlt, dann werden wir nichts zu dieser Gemeinschaft mit anderen Gläubigen beizutragen haben. Dann ist jeder von uns, dann sind wir einfach nur da und sind darauf angewiesen, dass andere uns dienen. Dann sind wir nicht imstande, anderen zu dienen. Und das ist wichtig, was Johannes hier auch in den Vordergrund stellt. Vers 4. Dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Also alles, was er jetzt genannt hat bis hierhin, fasst er nochmal zusammen und sagt, das schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Johannes hat große Freude daran, das weiterzugeben, was er bei Jesus erlebt hat. Und damit andere in diese Gemeinschaft mit Gott, oder das ist der Grund, den er hier nennt, damit andere in diese Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und Jesus, dem Sohn, einbezogen werden können. Ich hatte ja gesagt, er kennt diese Personen wahrscheinlich gar nicht, an die dieser Brief gerichtet ist. Und trotzdem hat er Freude daran, weil er weiß, das ist eine Gemeinschaft, die einen Herrn im Zentrum hat. Und er freut sich, wenn er diese Gemeinschaft, die er persönlich ja auch hat, zum Vater und dem Sohn, wenn andere an dieser Gemeinschaft teilhaben. Vers 5, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Was ist es, was die Jünger von Jesus gehört haben und jetzt weitergeben? Was ist es, was Johannes hier jetzt meint, was sie weitergeben möchten? Gott ist Licht. Und hier ist nicht das physikalische Licht gemeint, so wenn wir hier die Lampen einschalten und Licht sehen. Damit ist nicht das physikalische Licht gemeint, dass Gott so ein Licht ist. Aber dieses Bild, das er hier beschreibt, das zeigt uns, wie Gottes Wesen ist. Weiter schreibt Johannes aber auch, was Gott nicht ist. Und ich denke, es ist ganz wichtig, zu wissen, wie Gott ist oder wer Gott ist, aber auch ganz klarzustellen, wenn Gott so ist, was er dann nicht ist. Und genau diesen Kontrast, den macht er hier deutlich. Wenn Gott Licht ist, dann ist er nicht Finsternis. Und das müssen wir verstehen. Wenn Gott richtig ist, dann ist er nicht falsch. Gott ist Wahrheit und nicht Lüge. Gott ist rein und nicht sündig. Wenn wir uns diesen Text jetzt anschauen, Johannes schreibt, ich gebe euch das weiter, was ich von Jesus gehört habe, und das ist, Gott ist Licht. Wo finden wir diese Aussage, Gott ist Licht, von Jesus in der Bibel? Also so wörtlich habe ich sie nicht gefunden, aber wir können einen Text betrachten, wo Jesus genau darauf aufmerksam macht. Johannes Evangelium Kapitel 8, Abvers 12 bis 19. Das Johannes Evangelium ab Kapitel 8, Abvers 12 bis 19. Da spricht Jesus zu den Pharisäern. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Ist ja auch irgendwie logisch, diese Antwort oder dieser Konter von den Pharisäern. Wenn Jesus selbst sagt, dass er Licht ist, wer kann das denn bezeugen, dass das wirklich wahr ist? Kann ja jeder von sich behaupten, dass er etwas ist. Aber wo ist denn das Argument dafür? Oder wer kann das bestätigen, dass das wirklich so ist? Also sagen sie, dein Zeugnis ist nicht wahr. Darauf antwortet Jesus. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten wahr, denn ich bin's nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Also darauf begründen sich ja die Pharisäer. Es braucht mindestens zwei Leute, damit ein Zeugnis feststeht. Ich bin's, der von sich selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Und hier wird ganz deutlich, dass Jesus und der Vater eins sind. Vers 19, da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Wenn du sagst, dein Vater zeugt oder bezeugt, dass du Licht bist, wo ist dann dein Vater? Ja, wo ist der Zeuge, den du hier gerade aufgerufen hast? Und Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Gott kennt keine Finsternis. Gott ist Licht. Wir gehen mit dem Johannesbrief weiter. In dem ersten Kapitel des ersten Johannesbriefs, das erste Kapitel ab Vers 6. Vers 6 bis Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. In den ersten 5 Versen bezeugt Johannes, schreibt er ein Bekenntnis über Jesus und er schreibt auch über die Einladung zur Gemeinschaft mit ihm. Nach diesen ersten 5 Versen finden wir in den nächsten 5 Versen 5 Bedingungen, die uns darauf aufmerksam machen sollen, wie unsere Gemeinschaft mit Gott aussieht. Ja? Meine persönliche Beziehung zu Gott ist wichtig, damit ich Gemeinschaft mit anderen Gläubigen haben kann, die ebenfalls diese Beziehung zu Gott pflegen. Und jetzt macht er mit diesen 5 Bedingungen auf diese Gemeinschaft aufmerksam, wie sie auszusehen hat. Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, ja, mit Jesus, und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Was bedeutet es, in der Finsternis zu wandeln? Diese Antwort hat Jesus ja in dem Text, den wir vorhin gelesen haben, wo er zu den Pharisäern spricht, die Antwort darauf hat er ja schon selbst gegeben. Jeder, der Jesus nachfolgt, wandelt nicht in der Finsternis. Das ist die Aussage von Jesus. Im Umkehrschluss heißt es, jeder, der ihm nicht nachfolgt, der wandelt in der Finsternis. Jetzt können wir uns selbst aber auch die Frage stellen, wie kann ich jemandem nachfolgen, also ähnlich wie die Pharisäer das auch gefragt haben, wie kann ich jetzt jemandem nachfolgen, wenn ich ihn nicht sehe? Wie soll das möglich sein? Ich sehe ihn ja nicht vor mir. Wie soll ich ihm dann nachfolgen? Und das passiert nur im Glauben. Hebräer 11, Vers 1 sagt ganz deutlich, was Glauben ausmacht. Nur im Glauben kann ich Jesus sehen. Die Jünger damals, von denen wir hier lesen, die hatten das Privileg, Jesus vor ihren Augen zu sehen. Und sie waren auch bei vielen Wundern dabei. Heute sehen wir Jesus nicht physikalisch vor uns, aber durch den Heiligen Geist, der in uns ist, sind wir mit ihm verbunden und sehen ihn mit unseren geistlichen Augen. Der Vers sagt Folgendes: Es passt nicht zusammen, wenn man meint, Gemeinschaft mit Gott zu haben, aber gleichzeitig nicht mit Gott lebt. Wer so lebt, der ist ein Lügner. Ich kann nicht behaupten, Gemeinschaft mit Gott zu haben, wenn mein Leben nicht so aussieht. Ja, das Wort Wahrheit tun drückt das ganz deutlich aus. Nicht nur die Wahrheit wissen, sondern die Wahrheit tun. Anhand meines Lebens, wie ich mich verhalte, wie ich lebe, wird man erkennen, ob meine persönliche Beziehung zu Gott stimmt oder nicht. Wer also diese Aussage trifft, ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber das Leben passt nicht dazu, der ist ein Lügner. Die nächste Bedingung, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Die Voraussetzung für Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohn, Jesus Christus, ist, bei ihm im Licht zu wandeln. Das heißt, dass wir uns mit ihm und seinem Wort tagtäglich beschäftigen, weil er im Licht ist. Wenn Jesus im Licht ist und wir uns mit ihm beschäftigen, dann sind wir im Licht. Denn dann hat man eine gemeinsame Basis. Dann kann Gemeinschaft stattfinden, auch mit anderen Christen. Auch dann können wir Gemeinschaft untereinander haben, die sich ebenfalls im Licht befinden. Und nicht nur das, wer sich bei Gott im Licht aufhält, der wird gereinigt von der Sünde durch das Blut Jesu. Und das ist ein Prozess, den wir immer wieder brauchen. Kein Mensch von uns, auch wenn er zum Glauben gekommen ist, lebt ohne Sünde. Und deswegen brauchen wir tagtäglich diesen Prozess der Reinigung durch das Blut Jesu, weil wir von uns aus nicht in der Lage sind, ohne Sünde zu leben. Die dritte Bedingung, Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Merken wir, wer meint, dass er nicht sündigt, oder wer sündigt und dann meint, nicht gesündigt zu haben, ist ein bisschen verwirrend, der führt sich selbst in die Irre. Der lügt oder in dem ist nicht die Wahrheit. Wenn ich mein eigenes Leben selbst in die Hand nehme, dann werde ich mich selbst in die Irre führen. Dann bin ich geradewegs auf dem Weg in die Finsternis. Und in der Finsternis ist Gott nicht. Das haben wir gelesen. Wenn ich mich aber von Gottes Wort leiten lasse, von seinem Geist leiten lasse und führen lasse, dann werde ich immer wieder zum Licht zurückkommen. Denn dann weiß ich, wo die Lichtquelle ist. Und wenn ich mich von ihm leiten lasse, wird er mich zum Licht führen. Dann werde ich meine Sünde erkennen, bekennen und Jesus nimmt sie weg von mir. Das sagt auch der nächste Vers, die nächste Bedingung. Die vierte Bedingung, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ja, weil wir im Licht sind, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich denke, jeder von uns kennt diesen Vers und hat ihn auch schon oft gelesen. Und das liest sich manchmal auch so einfach, aber hier sehen wir eine der wichtigsten Aussagen überhaupt. Was bedeutet es, dass Gott treu ist? Dass er treu ist, unsere Sünden zu vergeben. Was bedeutet das? Ist es nicht selbstverständlich, dass Gott treu ist? Es ist doch sein Wesen. Ist das nicht selbstverständlich, dass er uns einfach die Sünde vergibt? Gott kann die Schuld nicht einfach so streichen. Sünde kann niemals einfach so, ja, einfach so vergeben werden. Jede Schuld muss bezahlt werden. Jede Sünde in der ganzen Weltgeschichte, seitdem es diese Welt gibt, braucht ihre eigene Strafe. Liegt eine Sünde vor, dann muss diese Sünde bestraft werden. Mit dem vollen Maß, dem diese Sünde gebührt. Und das ist Gottes heilige Regel. Sonst wäre er nicht gerecht, denn das ist auch ein Wesen Gottes. Er ist gerecht. Gott ist gerecht, wenn er uns die Sünden vergibt. Warum? Weil ein anderer die Strafe getragen hat. Gott hat nicht einfach nur ein Auge zugedrückt und oder weggesehen und hat gesagt, ach, war nur eine Kleinigkeit, passiert, ist nicht so schlimm. Das hat Gott nicht gemacht. Gott macht keine Ausnahmen, gerade wenn es um Sünde geht. Gott macht keine Ausnahmen. Jeder, der seine Schuld vor Gott bekennt, der wird von Gott angenommen, weil schon einer bezahlt hat. Und das ist die Voraussetzung. Dann werden wir gereinigt und gewaschen durch Jesu Blut. Dann können wir ein ruhiges und ein reines Gewissen haben. Und das ist das Evangelium, das ist diese Botschaft, von der Johannes hier auch schreibt. Das ist die Botschaft. Das heißt es, dass Gott Licht ist, aber am Kreuz in die letzte Finsternis ging für dich und für mich. Kommen wir zur letzten Bedingung, Vers 10. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Interessant zu den Vers 8 davor. Hier ist nicht mehr der Sünder selbst der Lügner, wo es hieß, der macht sich zum Lügner, sondern einer, der weiterhin in der Sünde bleibt, der macht Gott zum Lügner. Wissen aber, Gott ist Wahrheit und nicht Lüge. Gott kann nicht lügen, weil er die Wahrheit ist. Und schon gar nicht können wir Gott zum Lügner machen. Das kann keiner von uns. Wenn wir aber fest davon überzeugt sind, dass wir nicht gesündigt haben, obwohl Sünde vorliegt, oder dass wir sagen, ich bin kein Sünder, ich sündige niemals. So haben wir Jesus nicht mehr in uns. Dann sind wir nicht mehr im Licht. Jesus selbst ist das Wort des Lebens. Und er macht in uns, er möchte in uns sein und Gemeinschaft mit uns haben. dann sind wir nicht auf dem Weg in die Finsternis, sondern wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann sind wir auf dem Weg in die ewige Gemeinschaft in den Himmel. Dort wird es keine Sünde mehr geben, nur noch Licht. Kein Schatten, nichts Böses. Aber bis es soweit ist, sind wir noch unterwegs. Und wir sollten wachsam sein. Darauf macht uns die Bibel immer wieder aufmerksam, an vielen anderen Stellen. Solange wir unterwegs sind und noch nicht im Himmel sind, sollten wir wachsam sein, dass wir im Licht bleiben. Bis dahin haben wir die Aufgabe, so hat es der Text ja auch schon gesagt, bis dahin haben wir die Aufgabe, einander zu helfen, aufeinander zu achten und zusammen diesen Weg zu gehen. Ich möchte noch ein persönliches Beispiel erzählen. Während meiner Schulzeit im Abi hatte ich einen Nebenjob als Fahrer für eine Pizzeria. Wollte mir ein bisschen Taschengeld dazu verdienen. Und gerade am Wochenende habe ich dann in dieser Pizzeria gearbeitet. Und meine Aufgabe war es, den Kunden ihre Bestellung zu liefern. Und gerade in den Stoßzeiten am Wochenende, so zwischen 18 und 20 Uhr, wurde es zunehmend immer stressiger. Ja? Man sagt, die Telefonleitung glühte. Es wurden immer mehr Bestellungen und ich war nicht der einzige Fahrer, wir waren mehrere. Und trotzdem wurde es immer stressiger. Ja? Man musste es schaffen, in der Zeit, die man hatte, quasi die Bestellung auszuliefern. Und es kam auch nicht selten vor, dass ich nicht nur eine Bestellung mitgenommen hatte, sondern mehrere Bestellungen mit einer Fahrt ausliefern sollte. Und an einem bestimmten Tag, es war schon später Abend, die Sonne war schon untergegangen, ich meine, es muss jetzt auch so Herbst, Spätherbst, Winter gewesen sein, es war später Abend, es war dunkel draußen, die Straßenlaternen leuchteten und ich nehme diese ganzen Bestellungen, diese verschiedenen Boxen, packe sie ins Auto und fahre los. Das musste schnell passieren. Und ich fahre los und kurz danach fährt ein Auto vor mir aus einer Parklücke raus. Und da ich gerade beschleunigt hatte und schnell losgefahren bin, hatte ich keine Zeit abzuwarten und nochmal zu bremsen. Also setze ich zum Überholen an und sehe danach im Rückspiegel, wie der Fahrer dieses Wagens, der aus der Parklücke kam, mir mit der Lichthupe noch nachleuchtet. Ich fahre weiter und innerlich ärgere ich mich. Was hat er denn? Habe ich was falsch gemacht? Er ist doch langsam rausgefahren und ich hatte es eilig. Warum blinkt er mir noch oder hupt er da mit seinem Licht noch nach? Wie gesagt, ich hatte mich geärgert, dass ich sogar fast noch abbremsen musste und so weiter. Das sind alles Ereignisse innerhalb von wenigen Sekunden. Ich hatte es ja eilig, ich musste die Bestellung ausliefern. Ich fahre ein paar hundert Meter weiter und ich verlasse die Ortschaft und ich befinde mich im Dunkeln. Ich sehe nichts mehr. Und mir wird sofort klar, dass ich ohne Licht losgefahren bin. Dieser Fahrer hatte mich beim Überholen gerade so gesehen und wollte mich warnen, Junge, du fährst ohne Licht. Und ich ärgere mich darüber, dass er mir noch nachleuchtet. Als Fahrer lässt man sich ungern etwas sagen. Dieser Autofahrer hat nur versucht, mich zu warnen, bevor es möglicherweise zu einem Unfall kommt. Jetzt einmal der Bezug auf uns Gläubige. Wenn ich mich, so wie heute hier oder auch weltweit, in Gemeinschaft mit Christen befinde, also ich sage jetzt mal innerorts, wo das Straßenlicht leuchtet, wenn ich mich in der Gemeinschaft befinde mit anderen Christen, dann scheint das Licht Jesu hell um mich herum. Das Licht, in dem die Gläubigen sich befinden, es scheint, es leuchtet. Solange ich mich in diesem Licht befinde, merke ich aber vielleicht gar nicht, dass ich selbst gar nicht leuchte. Und sobald ich in meinen Alltag zurückkehre, wenn der Gottesdienst vorbei ist und ich nach Hause fahre und der Alltag wiederkommt, und ich verlasse diese Gemeinschaft, ja, ich befinde mich außerorts, wird es plötzlich dunkel. Und das kann im Stress passieren, das kann im Alltag passieren, wenn die Gedanken uns wieder einholen, wenn uns Sorgen beschäftigen, dann kann es passieren, dass ich nicht mehr leuchte. Wenn ich nicht regelmäßig meine Beziehung zu Gott überprüfe, ja, ich bin losgefahren, ohne zu überprüfen, habe ich das Licht überhaupt angeschaltet? Ich bin einfach losgefahren, weil ich Stress hatte. Wenn ich nicht regelmäßig meine Beziehung zu Gott überprüfe, indem ich mich persönlich mit ihm beschäftige, so kann es sein, dass ich mich im Dunkeln wiederfinde. Oder wie der Text es sagt, in der Finsternis wiederfinde. Jesus selbst sagt, Matthäus 5, Vers 16, ein Auszug aus der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 16, da sagt Jesus selbst, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jeder einzelne von uns hat die Aufgabe bekommen, selbst zu leuchten. Das kann kein anderer für dich übernehmen. Kein anderer kann für dich leuchten. Du selbst hast die Aufgabe zu leuchten. Wenn du in der Beziehung zu Gott stehst, dann hast du die Aufgabe zu leuchten. Warum? Einmal, damit sie euren guten Werke sehen und, was noch viel wichtiger ist, damit sie euren Vater im Himmel preisen. Wenn ich selbst im Licht bin und für andere Menschen leuchte, werden andere Menschen es sehen und den Vater im Himmel preisen. Was möchte Johannes mit diesem Brief? Ich hatte jetzt nur die ersten 10 Verse gelesen. Aber was ist sein Wunsch? Johannes wünscht sich Gemeinschaft. Und sein Anliegen lautet, dass echte Gemeinschaft miteinander so entsteht, dass alle wirklich Gemeinschaft haben mit Gott, dem Vater, und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Ich wiederhole es. Das Anliegen von Johannes lautet, dass echte Gemeinschaft miteinander so entsteht, dass alle wirklich Gemeinschaft haben. Ja, wenn wir Gemeinschaft haben, dann möchte er aber auch, dass alle wirklich Gemeinschaft haben mit Gott, dem Vater, und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Wie anfangs erwähnt, so ein Stromausfall, der eine ganze Stadt oder eine ganze Gegend ausnockt, ja, so ein Stromausfall, der kommt meistens überraschend. Es ist ja nicht so, dass die Menschen das geplant haben und wussten, jo, heute 14 Uhr, Stromausfall, alles klar. Dann bleibe ich mal vom Fahrstuhl weg. So ein Stromausfall kommt überraschend. Und wenn es nicht gerade Tag ist, dann tappen wir im Dunkeln, bis wir eine Lichtquelle finden. Ja, und ich denke, jeder von uns hat irgendwo noch eine Schublade, wo irgendwie Streichhölzer oder die letzte Taschenlampe liegt. Für Notfälle, wenn es mal dunkel ist, dann weiß ich, da gibt's Licht. Wenn kein Licht um uns herum ist, dann sind wir auf der Suche nach einer Lichtquelle. Und die Verse 5, 7 und 9, die ich vorhin gelesen habe, die sind von zentraler Bedeutung. Und die können wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Gott ist Licht. Wenn wir uns in seinem Licht aufhalten, dann haben wir Gemeinschaft untereinander, aber auch mit ihm. Und das Blut Jesu reinigt uns. Und diesen Prozess brauchen wir, den braucht jeder von uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, und das ist das Wichtigste, wenn wir unsere Sünden bekennen vor Jesus, dann ist er treu und gerecht. Und er hält sein Versprechen ein. Du hast heute Gottes Wort gehört. Und er hat dir gezeigt, dass du die Wahl hast, im Licht oder in der Finsternis zu wandeln. Triff eine Entscheidung. Ich möchte zum Schluss noch auf einen Vers eingehen, den ich schon gelesen habe, wo Jesus zu den Pharisäern spricht. Johannes Kapitel 8, Vers 19. Da sagen sie am Ende zu Jesus, wo ist denn dein Vater? Und Jesus sagt, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Sie glauben Jesus nicht, also sind sie auch nicht in der Lage, Gott zu glauben, dem Vater. Gott oder Jesus und der Vater, der Sohn und der Vater sind eins. Und wer dem einen nicht glaubt, der kann auch dem anderen nicht glauben. Und sie fragen, wo ist denn dein Vater? Wo ist Gott? Und genau diese Frage oder diese Aussage, wo war Gott, die liest man häufiger, vielleicht auf einer Tageszeitung oder irgendeine große Überschrift nach einer großen Katastrophe, die sich irgendwo ereignet hat. Wo war Gott? Wer diese Frage stellt, der kennt Gott nicht. Die Pharisäer haben diese Frage gestellt und Jesus sagt, ihr stellt diese Frage, weil ihr Gott, den Vater, nicht kennt. Und wer diese Frage stellt, wo war Gott denn? In Auschwitz. Wo war Gott bei dem Tsunami, wo hunderttausende Menschen gestorben sind? Wo war Gott da? Ist diese Frage berechtigt? Wer diese Frage stellt, der kennt Gott nicht. Wo war Gott auf Golgatha? Golgatha war die ganze Hölle für alle Verlorenen in 3 Stunden. 3 Stunden lang war es finster, als Jesus am Kreuz hing. Und in diesen 3 Stunden, als die Finsternis kam, hat Jesus für uns alle eine ganze Hölle geschmeckt. Und das ist kein Vergleich zu irgendeiner Katastrophe in dieser Weltgeschichte. Kein Vergleich. Wo war Gott? Auf Golgatha. Dort. Genau dort war Gott. Der Vater nahm Abstand von seinem Sohn, weil sein Sohn an unserer Stelle das Opfer wurde. Und Jesus selbst schmeckte diese Verlorenheit, diese Distanz zum Vater, die wir hätten schmecken sollen. Und wir müssen, keiner von uns muss in die Hölle kommen. Keiner von uns muss ewig von Gott verbannt sein. Es muss nicht so sein. Jesus hat einen Ausweg geschaffen. Und Jesus bietet heute noch diese Rettung an. Wer es aber bevorzugt, von Gott wegzubleiben, der geht freiwillig den anderen Weg. Und ob im Himmel oder in der Hölle, es werden nur Freiwillige dort sein. Amen. Amen.